DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute haben wir diese Themen für Sie. Die Masern sind eine gefährliche Kinderkrankheit. Die Infektionszahlen sind weltweit angestiegen. Aber wie sieht es mit einer anderen Kinderkrankheit aus, mit Röteln? Außerdem Impfen ohne Pieksen. Ist es bald möglich, Impfstoffe in Nasensprays zu packen?
So einfach ist es leider nicht. Da müssen wir schon noch ein bisschen mehr forschen. Ja, am Ende des Tages muss man natürlich das auch erst noch mal dann im Menschen testen. Dafür gibt es ja diese klinischen Phasen. Also das wird leider noch ein wenig dauern.
Ständig müde, Menschen, die unter chronischem Erschöpfungssyndrom leiden, bilden sich die Müdigkeit nicht ein. Es ist eine Erkrankung.
Mein Vorteil war einfach, dass ich im Internet schon auf die Erkrankung gestoßen bin und dann das Glück hatte, einen Hausarzt zu finden, der mir geglaubt hat und der Thematik auch offen gegenüberstand, was wirklich nicht selbstverständlich ist.
Die Infektionszahlen von Masern sind weltweit gestiegen. Nach Angaben der WHO hat sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vervierfacht. Dabei sollte die Kinderkrankheit schon längst ausgerottet sein. Masern sind hoch ansteckend und sehr gefährlich. Aber wie sieht es eigentlich mit anderen Kinderkrankheiten aus? Mit Röteln zum Beispiel. Jenny von Sperber hat mehr dazu.
Die Krankheit Röteln klingt erstmal wenig dramatisch. Leichte Kopfschmerzen, Halsweh, geschwollene Lymphknoten, vielleicht ein bisschen Fieber bei manchen. Etwa die Hälfte der Rötelnkranken bemerkt die Krankheit noch nicht einmal. Trotzdem können Röteln sehr gefährlich sein. Und zwar für sehr junge oder noch ungeborene Babys. Eine Röteninfektion während der Schwangerschaft endet für das Kind manchmal tödlich. Oder es kommt zu schlimmen Fehlbildungen, erklärt die Frauenärztin Marianne Röbel-Mathieu.
Also wenn die Infektion bis zur 12. Woche stattfindet, dann kann es zur Schädigung der Augen kommen, zu einer Innenohrtaubheit, zu einer Fehlbildung des Herzens. Später in der Schwangerschaft können andere Organe auch betroffen sein, zum Beispiel die Leber. Eine Hepatitis kann es geben und es kann unter Umständen auch eine Gehirnentzündung geben und auch eine sogenannte Mikrozephalie, also ein zu kleiner Kopf, wie wir es zuletzt in den Medien vor allem immer gehört haben, im Zusammenhang mit der Zika-Virus-Infektion. So etwas könnte auch durch eine Rötelinfektion ausgelöst werden.
Kongenitales Rötelsyndrom oder CRS nennen die Ärzte diese Krankheit. Und um die zu verhindern, hat die WHO das Ziel ausgegeben, Röteln bis 2020 weltweit zu eliminieren.
In einer WHO-Region ist das schon gelungen, nämlich in der Amerika-Region. Die gilt seit 2015 als rötelnfrei.
In Europa sind wir noch nicht so weit wie die Länder auf dem amerikanischen Kontinent. Denn ein Virus ausrotten, das bedeutet, mindestens 95% der Bevölkerung eines Landes müssen geimpft sein. Nur dann sind auch die Menschen geschützt, die sich nicht impfen lassen können, zum Beispiel weil sie chronisch krank sind oder weil sie noch zu jung für die Impfung sind. Um diesen sogenannten Herdenschutz für alle zu erreichen, lautet die Empfehlung in Deutschland seit vielen Jahren 2 Impfdosen bis zum Ende des 2. Lebensjahres. Erreicht haben wir die Ausrottung der Röteln bisher trotzdem nicht, sagt Siddhartha Datta, Programmleiter des Impfprogramms der WHO, Region Europa. Insgesamt 53 Länder zählen zu dieser WHO-Region, von Portugal bis Usbekistan.
According to the data that we have by the end of 2017,
unsere aktuellsten Zahlen sind von Ende 2017 und da gab es 37 Länder, die beweisen konnten, dass sie die Röteln eliminiert hatten. Dann gab es 5 Länder, wo die Übertragung der Viren für 12 bis 24 Monate gestoppt worden war. Uns bleiben also 11 Länder, in denen die Röteln noch endemisch sind. Das heißt, dass die Übertragung hier noch nicht für mindestens ein Jahr gestoppt werden konnte.
Eines dieser 11 Länder ist Deutschland. 74 Rötelnfälle wurden bei uns im Jahr 2017 noch gemeldet. Mehr als 80% davon bei Menschen, die keine zweite Impfdosis erhalten hatten. Dabei ist ein vollständiger Schutz schon im Kindesalter wichtig, um alle zu schützen.
Die Rötelnimpfung ist insofern eine besondere Impfung, als der Impfstoff aus abgeschwächten Lebendviren besteht, die zwar vermehrungsfähig sind, die aber nicht infektiös sind. Das Problem dabei ist, dass ich eben einer Frau, die schon schwanger ist, aus diesem Grund diese Impfung nicht mehr verabreichen darf. Das ist einer der Gründe, weshalb ich als Frauenärztin mich sehr stark darum kümmere, dafür zu sorgen, dass Frauen im gebärfähigen Alter oder bevor eben eine Schwangerschaft eintritt, möglichst einen vollständigen Impfstatus haben.
Ausgerottet sind die Röteln bei uns also noch nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg dahin, dass die Allerkleinsten in der Gesellschaft und damit auch ihre Eltern vor den gefährlichen Viren vollständig geschützt sind.
Und vielleicht ist zum Impfen schon bald nicht einmal mehr ein Pieks nötig. Forscher arbeiten an einer Impfung, die als Nasenspray verabreicht werden kann. Nasenspray kennen wir alle. Wenn die Nase bei einer Erkältung zu ist, das Atmen schwerfällt, dann haben wir wohl alle schon mal zu Nasensprays gegriffen. Denn das hilft. Zumindest eine Zeit lang. Es ist praktisch und einfach zu handhaben. Klingt nach einer willkommenen Alternative zur Impfspritze, wenn es denn funktioniert. Noch steckt das Ganze aber in den Kinderschuhen. Carmen Wojcik war im Forschungslabor.
Kai Schulze vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung zieht sich Handschuhe über. Er trägt auch eine Schutzbrille und öffnet einen Gefrierschrank. Das Thermometer zeigt minus 20 Grad, ganz schön kalt. Und ein Blick hinein verrät, darin lagern dutzende kleine Plastikdöschen und Plastikröhrchen. Und eins davon holt Kai Schulze jetzt vorsichtig heraus, denn er möchte gleich einen neuen Impfstoff herstellen, der nicht wie bisher üblich gespritzt, sondern per Nasenspray verabreicht wird.
Ja, denn wir versuchen hier immer wieder neue Impfstoffe zu entwickeln und so ein Nasenspray hätte natürlich den Vorteil, dass es nicht wehtut. Man atmet einfach ein und hat hoffentlich den gleichen Effekt.
Um es herzustellen, benötigt Kai Schulze jetzt zuerst einmal diese eine Zutat hier in diesem Plastikröhrchen. Was ist das wohl? Da steht HA drauf.
Richtig. HA ist die Abkürzung für Hämagglutinin und Hämagglutinin ist ein Bestandteil des Grippevirus.
Klar, also wer sich impfen lässt, zum Beispiel gegen die Grippe, dem wird ein spezieller Wirkstoff verabreicht, der auch abgeschwächte Erreger oder eben Bestandteile eines Erregers enthält. So wird das Immunsystem aktiviert, es bildet Immunzellen, die den Körper nach der Impfung effizient schützen. Den Erreger oder diese Bestandteile in der Ampulle, die kommen jetzt hier an einen speziellen Arbeitsplatz unter so einen Glaskasten.
Und jetzt muss ich noch eine Zutat aus dem Kühlschrank holen, denn es ist leider so, dass Bestandteile eines Krankheitserregers oft von dem Immunsystem nicht als Bedrohung wahrgenommen werden. Und deswegen setzen wir zusätzlich sogenannte Adjuvantien ein, die dann quasi das Gefahrensignal ersetzen und dem Immunsystem sagen, pass auf, hier musst du mal reagieren.
Genau.
Und wir haben noch eine dritte Zutat, nämlich Nanopartikel, die quasi als Taxi fungieren sollen und die Bestandteile unseres Impfstoffkandidaten über die Schleimhaut in den Körper zu den Immunzellen bringen.
Klar, anders als bei einer Spritze gelangt der Impfstoff per Nasenspray ja nicht direkt ins Blut des Patienten. Der Impfstoff muss also zuerst die Nasenschleimhaut passieren und die ist äußerst wehrhaft. Das heißt, es ist so eine körpereigene Barriere.
Genau.
Gut, das heißt, er hat jetzt drei Zutaten und jetzt nimmt er eine Pipette. Sieht aus wie eine Riesenspritze. Damit werden diese Flüssigkeiten im Grunde genommen einfach nur sauber aus den Gefäßen herausgesaugt. Also es geht jetzt erstmal darum, alle Zutaten miteinander gut zu vermischen. Die kommen also jetzt in ein Gefäß und das nimmt er jetzt. Alles ist drin, es wird zugemacht und dann wird das auch noch mal ein bisschen geschüttelt.
Genau. Und dann ist es eigentlich schon fertig und wir würden eine erste Impfung in den Mäusen vornehmen.
Gut, so eine Maus haben wir jetzt hier heute nicht dabei, aber Sie haben ja auch schon in den letzten Tagen solche Impfstoffe hergestellt und es wurden auch Mäuse schon geimpft.
Genau, ein Nachweis, ob so ein Impfstoff nachher auch funktioniert hat oder nicht, ist natürlich zu gucken, wurden Antikörper gebildet. Ja, ich würde Ihnen das jetzt einfach mal demonstrieren. Wir haben ein bisschen Blut aus solchen geimpften Mäusen hier und dieses Blut, das verdünnt man.
Ich starte jetzt mal den Roboter. Und, ne? Also, wir haben also im Grunde hier so ein kleines Tablett mit so kleinen Vertiefungen. Und in jeder Vertiefung ist so ein verdünnter Blutstropfen drin. Das Ganze steht jetzt hier auf so einem kleinen Roboter, so einem Tisch. Und der Roboterarm, der fährt jetzt da mit so kleinen Pipettenspitzen, saugt also eine Flüssigkeit auf. Und diese Flüssigkeit kommt jetzt auf diese vielen Blutstropfen der Mäuse.
Richtig, der Roboter mischt gleichmäßig die ersten Proben und verteilt die dann in so einer 1:1 Verdünnung über die gesamte Platte. Im Anschluss gibt man da noch verschiedene nochmal Antikörper und Reagenzien, Substrate hinzu. Und es gibt nachher am Ende des Experiments einen Farbumschlag. Das dauert einen Moment.
Wenn ich da jetzt mal so genau hinschaue, tatsächlich sehe ich da in einer Reihe, das wird so ein bisschen grünlich.
Genau, und das ist der Hinweis darauf, dass wir da tatsächlich Antikörper haben, die auch unseren Impfstoff erkennen.
Das heißt also, das hat funktioniert mit dem Nasenspray. Wo kriege ich den jetzt, den Impfstoff?
Ja, so einfach ist es leider nicht. Da müssen wir schon noch ein bisschen mehr forschen. Ja, am Ende des Tages muss man natürlich das auch erst nochmal dann im Menschen testen. Dafür gibt es ja diese klinischen Phasen. Also das wird leider noch ein wenig dauern.
Gut, also ich muss mich noch ein paar Jahre gedulden und ein paar Jahre auch pieksen lassen.
Das wird sich wohl nicht verhindern lassen.
Ob mit oder ohne Pieks, gegen viele Erkrankungen gibt es leider keine Impfung. Und bei vielen Krankheiten ist es sogar schwierig, sie überhaupt zu diagnostizieren. Das chronische Erschöpfungssyndrom zum Beispiel. Für viele Betroffene ist es ein Spießrutenlauf. Sie müssen von Arzt zu Arzt rennen und bekommen oft noch nicht mal eine Diagnose. Nicht selten sind sie dem Unverständnis oder der Häme von Kollegen oder sogar Freunden ausgesetzt. Denn wenn jemand ständig müde ist, das kann doch gar nicht sein. Vielleicht simuliert die Person ja einfach nur. Aber das ist eben nicht der Fall. Mehr dazu von Yvonne Meyer.
Ich hatte ungefähr ein Jahr Ärztemarathon hinter mir, bis ich dann an der Charité in Berlin die Diagnose CFS bekommen habe. Und damit bin ich aber schon wirklich einer der Schnellen. Also mein Vorteil war einfach, dass ich im Internet schon auf die Erkrankung gestoßen bin und dann das Glück hatte, einen Hausarzt zu finden, der mir geglaubt hat und der Thematik auch offen gegenüberstand, was wirklich nicht selbstverständlich ist.
Katharina Herr war 26, als sie im Februar vor 4 Jahren krank wurde. Nichts Ungewöhnliches, ein Infekt. Sie ließ sich krank schreiben. Einen Monat später konnte sie keine 30 Meter mehr gehen. Heute ist sie befristet verrentet und lebt mit MECFS, die Abkürzung für myalgische Enzephalomyelitis und chronisches Fatigue-Syndrom, auch bekannt als chronisches Erschöpfungssyndrom.
Das Typische an CFS ist, dass es bei sehr vielen Menschen aus voller Gesundheit mit einer Infektion beginnt,
sagt Carmen Scheibenbogen. Die Professorin leitet die einzige Ambulanz in Deutschland für ME-CFS an der Charité Berlin. Eines der wichtigsten Symptome für die Krankheit ist eine Belastungsintoleranz. Schon geringe Anstrengung im Alltag kann zu einem Zusammenbruch führen, von dem sich die Betroffenen Wochen oder Monate lang nicht mehr erholen. Die Patienten haben Probleme mit ihrem Stoffwechsel. Ihre Zellen produzieren zu wenig Energie. Wie bei einem schlechten Handy-Akku lädt sich ihr Energievorrat nicht mehr auf. 3/4 der Erkrankten sind dauerhaft arbeitsunfähig. 25% sind so schwer betroffen, dass sie ihre Wohnung nicht mehr verlassen können und pflegebedürftig werden. Auch Kinder können erkranken. Ein Forscher aus den USA hat nun erstmals einen Bluttest entwickelt, der Proben von ME-CFS-Patienten zuverlässig von gesunden unterscheiden konnte.
Das war für uns das Wichtigste. Wenn man ein eindeutiges Signal in dem Test hat, dann hat man ME-CFS.
Ron Davis von der Stanford-Universität in den USA hat dafür 40 Blutproben untersucht, je 20 von gesunden und 20 von erkrankten Personen. Die hat er mit Salzlösung unter Stress gesetzt und dann die Leitfähigkeit der Zellen gemessen. Bei ME-CFS gab es einen deutlichen Ausschlag. Doch es ist eine kleine, vorläufige Studie. Denn ob das Signal, das dabei gefunden wurde, tatsächlich mit ME-CFS zusammenhängt, das konnte diese Untersuchung nicht zeigen.
Das heißt, im schlechtesten Falle zeigt das bei vielen anderen Erkrankungen auch eine Veränderung.
Zum Beispiel bei anderen Autoimmunerkrankungen. Bis heute ist der Bluttest von Ron Davis aber der erste seiner Art. Man kann die Krankheit momentan nur anhand von Symptomen bestimmen. Der Forscher wird demnächst damit beginnen, weitere Blutproben mit dem Test zu untersuchen.
Ein einfacher Bluttest würde natürlich nicht nur den Vorteil haben, dass man die Diagnose viel schneller stellen könnte, sondern würde auch leichter dazu führen, dass man klinische Studien machen könnte, die man dringend braucht, um Medikamente zu entwickeln.
ME-CFS ist eine unsichtbare Krankheit. In milden Fällen sehen die Patienten nicht krank aus und wenn sie stark betroffen sind, verschwinden sie aus dem Alltag. Oft wird das chronische Fatigue-Syndrom auch fälschlicherweise als psychosomatisch oder psychisch angesehen und dann falsch behandelt. Katharina Herr jedenfalls wäre sehr froh, wenn es bald einen aussagekräftigen Bluttest gäbe.
Es wäre großartig. Es wäre eine riesen Erleichterung für alle Betroffenen. Eine riesen Belastung und ein riesen Druck zusätzlich zur Erkrankung ist es halt, dass man sich ständig erklären und rechtfertigen muss. Man sieht halt gesund aus und dann sind auch noch die Laborwerte okay. Und viele zweifeln dann einfach dran, dass man wirklich krank ist.
Bis es aber so weit ist, kann es noch eine Weile dauern. Die Forschung zu ME-CFS ist weltweit, aber auch in Deutschland, massiv unterfinanziert. Und das bei rund 300.000 Betroffenen hierzulande. Das sind mehr Patienten, als an multipler Sklerose erkrankt sind.
Das war's für heute aus Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.